Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Hallo,
willkommen
zu einer neuen Folge.
Genau.
Was gibt's denn zu berichten an Feedback von den letzten Folgen?
Ja, wir hatten ein paar Rückmeldungen zur Organspende-Folge. Das ist eine Rückmeldung, über die ich mich sehr freue, dass Leute sich daraufhin sofort einen Organspendeausweis geholt haben.
Ja, auch sehr cool. Ziel erreicht, genau. Würde ich sagen.
Genau, das war ja eigentlich wirklich das Ziel von dieser Folge.
Und beziehungsweise eigentlich wollten wir ja nur informieren. Wir wollten ja nicht Menschen jetzt aktiv motivieren. Andererseits vielleicht doch schon ein bisschen.
Genau, und es ist ja auch noch, nur weil die einen Organspendeausweis geholt haben, heißt ja nicht, dass sie auch Organspender geworden sind. Es kann ja auch sein, dass sie auch Nein angekreuzt haben. Aber einfach, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben und eine Entscheidung getroffen haben.
Ja, sehr cool. Weiter so.
Genau.
Also fleißig die Folgen hören und daraufhin gegebenenfalls noch etwas machen.
Ja. Welches Thema haben wir denn diesmal mitgebracht?
Heute haben wir ein Thema, was man ab und an einmal mit einem guten Kaffee bekämpfen kann. Es geht um das Thema Müdigkeit.
Ein sehr verbreitetes Symptom und
absolut.
Beschwerde.
Häufiger Sprechstundenanlass. Ich bin immer so müde.
Was kann ich machen?
Oder was
Woher
kann das
kommt
sein?
Es? Ja.
Genau. Wie häufig kommt das bei dir so vor unter der Woche?
Auf jeden Fall täglich. Ich würde sagen, sogar mehrfach täglich.
Ja, ist es bei euch auch so, dass das so saisonal abhängig ist?
Ja. Ja, also ich finde vermehrt zum Herbst, Winter hin. Das ist auf jeden Fall, das hat auch natürlich auch was mit dem Wetter und mit dem Lichtverlust am Tag zu tun. Also dass man einfach wesentlich weniger Sonnenstrahlen zu sich nimmt. Und ich gefühlsmäßig auch kurz vor den Sommerferien.
Ja. Ja, also ich habe so das im Gefühl, genauso wie du auch, ne, dass man so, ja, so Spätherbst, Winter, so im November, da kommen die Leute immer. Es ist ja quasi dann so, ne, einer der fizzeligsten und dunkelsten Monate.
Vor allem im Bergischen Land.
Da ist es uselig. Es ist
total
sehr uselig.
Ich habe jetzt gelernt, uselig ist ein sehr bergisches Wort.
Ja. Ich habe das früher in München ab und an mal verwendet und das hat dann immer keiner verstanden.
Genau.
Und ja, im Frühjahr finde ich, ist das auch noch oft, dass Leute kommen so März, April.
Kurz bevor es dann wieder heller wird und die Sonne kommt, ne?
Und so diese klassische Frühjahrsmüdigkeit, also Herbst- und Frühjahrsmüdigkeit. Und das vor den Sommerferien ist dann oft vielleicht auch so, ne, man braucht irgendwie seine, in Anführungszeichen, großen Ferien.
Genau.
Und viele
freuen
sich auf Erholung.
Genau, das ist kurz, das ist so, das Ziel ist schon in Sicht und man muss da noch hinkommen. Das ist dann, glaube ich, so der Punkt. Was verstehst du denn unter Müdigkeit?
Müdigkeit wäre jetzt für mich persönlich, ich fühle mich erschöpft, ich würde gerne mich ausruhen. Oder ich bin müde, ich möchte ins Bett, weil ich muss schlafen.
Ja, ich auch. Und ich finde, man kann das gut unterteilen zwischen einmal dieser körperlichen Müdigkeit, dass wenn man viel Sport gemacht hat oder irgendwie lange Reise hatte, dass man wirklich so körperlich K.O. ist. Und dann einmal diese geistige Müdigkeit, wenn man jetzt den ganzen Tag gearbeitet hat oder lange keinen Urlaub mehr hatte.
Das ist ein schönes neues Wort für, das heißt Mental Overload.
Ja, oder so, genau.
Oder Mental Load heißt es eigentlich.
Mental Load, genau, ja. Wenn man so ganz viele Sachen gleichzeitig hochhalten muss und viele Bälle jonglieren muss.
Und wenn man dann davon müde wird, dann ist es Mental Overload.
Genau so ungefähr. Also ich finde, das sind so die zwei unterschiedlichen Erschöpfungen. Und ich mag die körperliche, ehrlich gesagt, lieber als diese geistige.
Ja, es kann ja auch so schön sein, so richtig müde mal zu sein,
genau,
wenn man irgendwie ausgiebig Sport gemacht hat und dann ist man so wohlig müde und dann kann man sich irgendwo hinlegen und so ein bisschen wegdösen.
Genau,
das ist was
Feines.
Das
ist herrlich. Während diese geistige Müdigkeit, das ist dann mehr Schlauchen, finde ich.
Ja, und aus meinem Gefühl oder aus der Erfahrung, so aus der Sprechstunde, ist es tatsächlich eher so, dass die Menschen, die kommen und sagen, ich bin immer so müde, das ist häufiger so diese mentale Erschöpfung und sehr selten, dass die Leute sagen, ja, sie sind dann wirklich immer so müde, dass sie sich hinlegen müssen und schlafen.
Ja. Genau. Ist mehr dieser Energiemangel, der dann vorhanden ist, ne?
Genau. zu den Gründen, weswegen jemand jetzt wirklich so müde ist, dass er schlafen muss. Da kann man meistens ja ganz gut auch Diagnostik machen, weil das so schon klarer umgrenzt ist als diese unspezifische, ich fühle mich erschöpft, ich bin energielos. Mhm. Na, da kann man schön nach dem Schlafapnoe-Syndrom gucken.
Oder dann kommt der Mangel, der häufig dann gefragt wird, habe ich nicht irgendeinen Mangel? Wenn man wirklich dieses Einschlafneigung hat, die körperliche Energielosigkeit hat, dann kann man wirklich mehr in die Richtung auch gucken.
Ja, oder auch so neurologische Krankheitsbilder können das ja auch schon mal sein.
Ja.
Aber das ist häufig konkreter. Uns begegnet eben doch häufiger der unspezifisch müde Patient. Mhm.
Und das ist dann schwierig herausfinden, wo es kommt, finde ich.
Ja, das braucht auf jeden Fall Zeit, gute Anamnese, also gutes Gespräch mit dem Patienten, erstmal so ein bisschen abklopfen. Ne, hat der vielleicht doch auffällige andere Symptome, die dazu kommen? Hat er vielleicht körperliche Vorerkrankungen, die das mit bedingen können, dass er müde ist, wie beispielsweise jetzt der Klassiker, das fragen viele Patienten dann auch selber an, ne? Die Schilddrüsenunterfunktion.
Ja, genau.
Oder hat man vielleicht auch nach einem Gespräch dann so ein bisschen das Bauchgefühl, dass das auch in Richtung eine Überlastung gehen könnte oder vielleicht ein Burnout oder was Psychisches. Eine Depression kann das ja auch schon mal sein.
Ja.
Wie machst du das?
Ja, ich versuche auch immer erst das Gespräch. Ich finde es schwierig häufig, weil die Patienten kommen mit der Fragestellung in die Praxis, ich bin müde, ich möchte mal eine Blutuntersuchung haben.
Wir wollen dann erstmal Schilddrüse und Eisenmangel und.
Genau, Vitamin B, Vitamin D, großes Blutbild, wo alles drin ist, dieses berühmte. Und das finde ich dann schwierig, weil wenn ich dann erstmal sage, okay, wir reden jetzt erstmal, sehe ich häufig in den Gesichtern schon, ah ja, sie glaubt mir eh nicht und sie will das wieder auf Stress aussourcen. Und das finde ich dann schwierig. Häufig gehe ich dann mit und nehme dann Blut ab, auch wenn das nicht für unser Laborbudget gut ist oder Laborbonus. Aber weil ich dann eher was habe, worauf ich einspielen kann, dass ich sagen kann, okay, wir gucken jetzt einmal die wichtigsten Sachen. Ich nehme jetzt kein Großblutbild, aber ich mache dann meistens Schilddrüse und Eisen. Ein kleines Blutbild. Und wenn Sie wollen, können Sie noch Vitamin D und Vitamin B auf Igelleistung machen. Und danach lasse ich die nochmal zur Befundbesprechung reinkommen und gucke dann weiter. So mache ich das. Und ich versuche vorher schon ein bisschen zu erfragen, wie viel Arbeit, wie viel Freizeit. Ja, ich rede dann noch von Energiegebern und Energienehmern, ob die gut im Einklang sind. Solche Sachen versuche ich dann herauszufinden. Und dann gehe ich da nochmal beim zweiten Gespräch mehr drauf ein.
Ja, das tatsächlich, wie du gerade ansprichst, ist manchmal so, dass die Menschen dann zum Hausarzt gehen und erstmal das Gefühl haben, ach, ich werde höchstwahrscheinlich nicht ernst genommen, die wollen mich vielleicht in irgendeine Art von Schublade stecken und sind da ein bisschen biased. Aber ich finde, man kann die in einem guten Gespräch eigentlich schon auch immer da abholen, wo die Leute stehen. Und das ist auch total wichtig, weil viele Menschen, die zum Beispiel eine Überlastung als Ursache haben oder die vielleicht eine Depression haben, die dahinter steckt, die möchten das manchmal nicht so wahrhaben.
Mhm.
Also letztens zum Beispiel hatte ich auch eine Patientin, die dann gesagt hat, nach längerer Zeit, die war dann zum zweiten, dritten Gespräch da, und dann sagte sie irgendwann, als ich dann nochmal gesagt habe, ich habe schon den Eindruck, dass das bei Ihnen doch auch eher in die psychische Richtung geht. Und dann sagte sie, ja, ich glaube auch, aber ich habe immer das Gefühl, bei mir ist das doch eigentlich alles gar nicht so schlimm. Es gibt doch Menschen, denen geht es bestimmt viel schlechter als mir.
Ja. Und die wollen nicht andere belasten mit ihren Problemen.
Genau, oder wollen das vielleicht auch nicht wahrhaben.
Auch nicht wahrhaben, genau, dass ihnen das auch passieren kann.
Es ist halt nicht immer so, ne? Also manchmal ist es auch einfach eine konkrete Lebensphase, wie bei jungen Eltern zum Beispiel, die dann einfach über Monate, Jahre schlecht schlafen, das kumuliert irgendwann, dann sind die auch erschöpft.
Mhm.
Und das kann man irgendwann, löst es sich hoffentlich von alleine. Aber das kann man manchmal dann auch in so einem Gespräch ganz gut rauskristallisieren und die sind super dankbar, wenn sie dann vielleicht auch noch durch zusätzliche, wenn erforderlich Untersuchungen sicher sind, dass sie nicht körperlich krank sind und wo man aber auch mit guter Sicherheit sagen kann, ja, die sind auch nicht geistig krank, sondern die sind eben einfach in der Lebensphase, wo man erschöpfter
ist. Das ist dann die berühmte Anpassungsstörung. Ne?
Ja, würde ich jetzt noch nicht mal so sagen, ne, dass wenn Eltern müde sind, weil das Kind irgendwie nachts
nicht schläft. Also, du meinst jetzt bei den Eltern. Also ja, ja. Ich dachte, ja, okay.
Ja,
nee, ich hatte jetzt genauso welche, die dann sehr unzufrieden sind mit der Arbeit oder mit irgendeiner familiären Situation, wo sie nicht rauskommen, solche Sachen, das sind dann auch die einfach, das zehrt einfach, das sind ja, Energiefresser. Genau.
So kurzfristig einfach, dann merkt man, dass man längerfristig schon nicht mehr gut auf sich geachtet hat und dass man sich selbst überfordert hat oder dass externe Faktoren einen überfordern. Ja, was gibt es sonst noch so? Es gibt noch die seltenen Dinge, wovor viele Menschen aber auch Angst haben. Ne? Die haben zum Beispiel dann Angst irgendwie vor Long-Covid oder vor
dieses
so einem Fatigue-Syndrom.
Genau. Kriegst du das auch häufiger als Fragestellung?
Es war eine Zeit lang häufiger. Also ich finde so ungefähr so 22, 23, wo dann das doch relativ viel diskutiert wurde mit Post-Covid, Long-Covid, Fatigue-Syndrom und so weiter und so fort, kamen viele, die dann Sorge hatten, dass sie das hätten, wo man jetzt im noch weiteren Nachgang sagen kann, bei vielen hat es sich nicht bewahrheitet, sondern das war halt so eine passagiere Geschichte. Momentan habe ich den Eindruck, ist es eher weniger.
Und da ist es auch wichtig zu sagen, dass das häufig nicht nur mit Müdigkeit einhergeht, finde ich, weil das ist ja häufig eine Kombination zwischen mehreren Symptomen. Die Energielosigkeit ist natürlich eine sehr prominente Symptomatik dabei, aber die haben häufig auch Gelenkschmerzen, sehr schnellen Herzschlag, Konzentrationsschwäche. Es kann auf die Blase gehen, es kann auf die Lunge gehen. Also es gibt da ganz, ganz viele Facetten, die man eigentlich noch gar nicht richtig versteht. Und das ist jetzt nicht nur die klassische Müdigkeit.
Schweifen wir mal kurz vom Thema ab. Aber Post- und Long-Covid-Ambulanzen, hast du da Erfahrungen mitgemacht oder Rehas?
Bisher nicht so richtig gute. Also bei meiner Erfahrung meine Erfahrung bei Reha, bei Leuten mit wirklichem Post-Covid- oder Chronic-Fatigue-Syndrom, war die, dass die meistens danach noch kranker zurückkamen, als sie dahin gekommen sind.
Würdest du mal was dazu erzählen, was du so als Warnsymptome betrachten würdest, was, wenn Patienten in der Sprechstunde das sagen, wo du so denkst, okay, das ist vielleicht doch was Ernsteres, da müssen wir weiter gucken?
Also auf jeden Fall, wenn Leute sehr doll Schnarchen und Atemaussätze haben, da würde ich auf jeden Fall dann Schlafdiagnostik machen. Wenn es sehr lange anhält, wenn es wirklich so mehr als 6 Monate anhält, weil es dann chronisch wird, da würde ich auch auf jeden Fall rangehen. Ich würde bei jungen Frauen oder bei Frauen in der Menstruationsphase ihres Lebens würde ich auch auf jeden Fall erfragen, ob sie eine starke Menstruation haben, dass man da Richtung Eisenmangel denkt. Immer wenn ich irgendwie Hinweise darauf habe, dass das wirklich auf eine körperliche Ursache kommt. Aber ich finde es schwierig zu sagen, das ist jetzt die Ursache oder das Symptom, deshalb gucke ich nach. Das ist mehr so ein Zusammenschluss. Wenn einer im Gespräch schon 3-mal gehen, so ungefähr, und am liebsten schlafen würde, ja, das ist natürlich auch ein Red Flag. Was sind denn für dich dann so Red Flags?
Ja, ähnlich wie du schon sagst, ne, dass man einmal gerade Patienten mit dem Schlafapnoe-Syndrom versucht rauszufischen. Ich finde auch wichtig sind die, die starke Gelenkschmerzen haben, dass man auf die auch nochmal guckt, ne, bei zum Beispiel rheumatoider Arthritis. Das kann man meistens auch ganz gut durch eine gute Anamnese erfragen. Also viele Menschen haben tatsächlich ja auch Gelenkschmerzen als Begleitsymptom, wenn die so erschöpft sind. Oder Frauen in der Menopause haben oft auch Gelenkschmerzen. Oder eben so neurologische Symptome. Ja. Die muss man jetzt nicht näher spezifizieren, aber es ist tatsächlich schon so, dass wir in dem Gespräch immer auch genau gucken, gibt es irgendwelche Warnsymptome, wo man weiter gucken muss.
Starke Niedergeschlagenheit, also mehrere auch Richtung psychische Erkrankungen herauspischen. Vielleicht noch eine Sache, was ich dann wichtig finde, wenn wir da mal Blut abnehmen sollten, was auch passiert. Ja. Und man dann wirklich mal einen abweichenden Laborwert findet, was ja auch gut sein kann, heißt das nicht immer, dass dieser abweichende Wert auch wirklich die Ursache ist. Das kann natürlich auch Läuse und Flöhe bedeuten, dass man 2 Sachen gleichzeitig hat.
Ja, und es gibt ja auch oft Laborwerte, die außerhalb der Norm sind, aber die überhaupt keine Relevanz haben, die klinisch keinerlei Symptome machen für die Patienten. Die fallen dann halt auf, aber sind eben nicht immer dafür verantwortlich. Das ist genauso wie beim MRT-Bild vom Rücken, wenn man da einen alten Bandscheibenvorfall sieht und der Patient hat aber gerade überhaupt keine Rückenschmerzen, dann ist das halt gerade einfach nicht relevant.
Genau, Deshalb, ja.
Genau, Labor ist sicherlich einmal eine sinnvolle Diagnostik, wenn man das aus ärztlicher Sicht auch so feststellt. Man muss eben immer wegen der Werte ein bisschen gucken. Viele Leute kommen doch schon vorinformiert oder mit einer gewissen Vorstellung, was da denn so alles abgenommen werden soll. Häufig kann man ja auch durch die Basisdiagnostik schon sehen, ob es in eine gewisse Richtung geht. Also eine deutliche Blutarmut zum Beispiel, die sieht man auch im kleinen Blutbild. Und man sieht auch die Hinweise auf Eisenmangel im kleinen Blutbild.
Auch Vitamin B-Mangel kann man auch im kleinen Blutbild schon Hinweise haben, vor allem wenn es ein starker Vitamin B-Mangel ist.
Und man kann immer noch was hinterher setzen. Und ich hatte letztens mal mit einer Patientin auch gesprochen, die wollte ganz viele Laborwerte auch als Igelleistung haben und die meisten davon waren nicht wirklich sinnvoll. Und habe ihr das dann erklärt und habe ihr dann auch nochmal gesagt, was das alles kostet, wenn sie das macht. Und dann hat sie am Ende dann auch gesagt, okay, vielleicht lasse ich es erstmal und wir warten mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann kann man es immer noch machen im Verlauf.
Ja.
Ja, genau, das ist einmal wichtig, dass man nach den Laborwerten guckt, dass man nochmal guckt, liegt wirklich eine körperliche Erkrankung vor oder geht es eher in die Richtung Mental Overload, Überlastung, warum auch immer, das mit den Leuten besprechen, denen auch irgendwie dann konkrete Handlungsanweisungen geben, was man machen kann. Oft haben die ja das Gefühl, ne, wenn man nichts körperlich findet, dann werden sie so entlassen mit, naja, sie haben nichts, müssen sie jetzt mal gucken, wie sie mit ihrem Leben klarkommen. Manchmal ist das auch so, weil man eben das nicht lösen kann für die Menschen. Ne?
Gibst du denen dann irgendwelche Tipps mit in den Situationen?
Also was ich häufig als Tipp mitgebe, wenn ich jetzt keine konkrete körperliche Erkrankung finde, ist, dass man das Ganze beobachtet und in der Zwischenzeit noch mal für sich identifiziert, was denn so Auslöser sein könnten.
So ein Symptomtagebuch zum Beispiel.
Genau, berufliche Belastung ist oder ob das doch eine familiäre Überbelastung ist vielleicht. Dass die gucken auf regelmäßig schlafen und gut schlafen, was für Sport viele machen. Leider auch oft schwierig ist, weil dann sagen die, ja, aber ich kann nicht gut schlafen. Genau, Sport ist wichtig, auch ein ausreichender Sport. Zweimal spazieren gehen in der Woche reicht da leider nicht immer.
Es müssen ja schon irgendwie auch realistische Ziele dann sein, die dann irgendwie auch durchzuhalten ist, dass man da ein positives Ereignis hat.
Also oft reicht es schon, wenn Menschen erkennen, was ihnen so die Energie entzieht. Ne? Das hattest du vorhin gesagt, das Energiegeber und Energienehmer. Und viele Menschen haben doch mehr Dinge, die ihnen Energie nehmen, wie pathologisches Handyverhalten oder einfach ein Schlafmangel.
Oder es gibt ja auch Sachen, da kommt es ja gar nicht drum herum. Ich nenne es mal, bei mir ist es die Steuererklärung. Das ist so ein Energierauber. Das geht gar nicht. Aber es gibt Sachen, die muss man einfach machen. Da kommt man nicht drum herum. Und dann wird aber oft vergessen, am selben Tag irgendwie einen Energiegeber einzuplanen. Und ich mache das dann häufig, wenn ich so Sachen gar nicht mag, dass ich mich dann ins Café setze, mich verwöhne mit Kaffee und Kuchen und dann diese Energienehmer mache, wenn das machbar ist. Und es ist auch wichtig, dass jeder andere Energiegeber und Energienehmer hat, finde ich.
Ja, ja.
Nur weil es für mich angenehm ist, im Café zu arbeiten, heißt das, ich habe eine Freundin, die hasst das. Und so, deshalb hat jeder was anderes, was Energiegeber und Nehmer sind. Obwohl die Steuererklärung ist wahrscheinlich bei allen Energienehmern.
Also das habe ich outgesourced, das mache ich nicht mehr.
Ja, ich muss ja nur vorbereiten inzwischen. Als niedergelassene, selbstständige Person, dann sourced man das aus, weil es so kompliziert wird. Aber.
Ja, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel, also ich muss Sport machen, ich muss mich bewegen, ich brauche das auch, um meinen Kopf abzuschalten. Und ich merke das auch nach so einem ganz langen Arbeitstag, wenn man irgendwie, montags geht es um 8 Uhr los und du bist abends um 18 Uhr immer noch in der Sprechstunde und bist einfach dann auch mental durch, finde ich.
Ja.
Dann
und
kann dann man auch nicht mehr.
Zu gehen.
Und dann, rausgehen, Sport machen, durchatmen, dann geht es danach besser.
Ja, das Beste. Und wenn es nur eine halbe Stunde auf dem Laufband ist, sich einfach körperlich diesen Stress weglaufen. Herrlich.
Ein bisschen verausgaben, das tut gut und das tut einem auch, finde ich, gut, wenn man weiß, man kümmert sich gut um sich selbst.
Und das gebe ich auch mal mit, man muss das wie ein Date mit jemand anderem genauso fest einplanen. Und da kommen nur ganz bestimmte Menschen zwischen. Und
Oder Notfälle.
Genau. Notfälle und bestimmte Menschen, die kommen dazwischen, mein Sportdate oder mein Energiegeber-Date und mir. Da kommt sonst keiner zwischen. Das sind Prioritäten, die ich für mich selbst setze.
Das gut gesagt, und ich finde, damit könnten wir auch eigentlich schon zur Take-Home-Message und dann zur nächsten Kategorie übergehen. Ich fasse zusammen, die Müdigkeit ist ein sehr komplexes Symptom, das sowohl körperlich als auch mentale Ursachen haben kann. Es ist definitiv wichtig und richtig, wenn man merkt, man ist tatsächlich chronisch müde, ne? Also man hat das schon länger als 4 oder 6 Wochen, so Pi mal Daumen, dass man dann auch mal mit seinem Hausarzt spricht und einfach mal überlegt, woher kann es kommen, sich darauf einlässt, dass da gegebenenfalls auch ein längeres Gespräch draus wird, auch wenn wir Hausärzte dafür eigentlich nicht immer die Zeit haben, die nehmen wir uns dann. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze abzuklären, und man sollte dann gemeinsam mit seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin eine gute Lösung für sich selbst finden, sei es nun eine spezifische medikamentöse Behandlung oder eben auch mal zu erkennen, es ist ein Mental Overload oder es ist eine psychische Erkrankung, und man kann das Ganze dann auch miteinander behandeln.
Genau. Und wenn man weiß, das wird ein längeres Gespräch, kann man das ja auch bei den MFAs angeben. Okay. So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie.
Ja, erzähle einmal. Du warst in Berlin.
Genau, ich war in Berlin. Nicht hobbymäßig, sondern zur Delegiertenversammlung in Berlin von einem Hausarztverein. Und da sind auch Arbeitsgruppen, die sich dann treffen. Also ich bin in der Arbeitsgruppe Pädiatrie, weil ich ja auch Kinder sehe in der Hausarztpraxis. Und wir versuchen, die Hausärzte und Hausärztinnen dann zu überzeugen, dass es auch machbar ist, in der Hausarztpraxis Kinder zu sehen. Und das eigentlich ein schöner Teil des Berufes ist. Und da hat man so bei diesen Delegiertenversammlungen auch Treffen, wo man Sachen bespricht und plant fürs nächste Jahr. Es gibt dann Anträge, die dann durchgewunken werden oder abgelehnt werden, um eigentlich zu beschließen, was Hausärzte und Hausärztinnen erreichen wollen in der Politik und wie wir uns darstellen wollen nach außen. Und das ist dann immer sehr spannend zu sehen, was in der Zukunft auf einen zukommt. Auch wenn man vielleicht nur Gast ist oder einfach nur dabei sitzt und guckt, wie das abläuft, ist sehr spannend zu sehen, wie Politik gemacht wird und dass man vielleicht auch mini Einfluss hat, wie es sich weiterentwickeln könnte.
Ja, und auch, dass es wichtig ist, dass man sich engagiert, ne? Auch als junger, niedergelassener. Wir gestalten ja unsere Zukunft dadurch ein bisschen mit, oder wir versuchen es zumindest. Und ja, viele Hausärzte sind ja auch teilweise unzufrieden mit gewissen Entwicklungen. Und mehr als sich einzubringen, kann man, glaube ich, nicht machen. Und das ist total cool, dass du das machst.
Ja, das macht auch, man hat das Gefühl, man bewegt jetzt nicht, das ist vielleicht ein zu großes Wort, aber man pustet es vielleicht so ein bisschen an, dass man eventuell den Schmetterlingseffekt hat, dass da vielleicht doch noch irgendwas rauskommt. Und es ist besser, als immer nur zu beklagen und
fühlt sich irgendwie ein bisschen empowered. Man hat
genauso wie wir, deshalb haben wir ja auch beschlossen, diesen Podcast zu machen, einfach als dieses Empowerment, dass man nicht nur Beifahrer ist, sondern dass man vielleicht auch mal lenken kann.
Richtig. Also gute Zeit in Berlin gehabt und hoffentlich
hat Spaß gemacht.
Kommen da auch gute Sachen bei rum. Sehr, sehr schön. Das freut mich voll.
Wir werden es in ein paar Jahren sehen. Das dauert ja mal lange. Gut, dann kommen wir zum nächsten Kategorie. Neues aus der Hausarztpraxis. Oder das sollte man beim Hausarzt lassen bzw. machen. Hast du was mitgebracht?
Ich habe ein bisschen was. Es ist nur was ganz Kleines. Und zwar, das würde ich mal ansprechen, es ist nichts, was man unbedingt lassen muss in der Hausarztpraxis, aber was vielleicht viele Patienten nicht wissen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Patientin, die, das fand ich wirklich ein bisschen interessant, von ihren Arbeitskollegen eine Laboruntersuchung bei einem Heilpraktiker geschenkt bekommen hat. Okay, warum auch immer man das dann jetzt verschenkt. Auf jeden Fall kam die dann mit einer Laboranalyse, mit einer recht breiten, und wollte die dann halt besprechen, was da jetzt alles nicht okay wäre und was alles aus dem Rahmen fällt und was man da jetzt dran machen kann und was sie dann an Supplements nehmen könnte und. Und eigentlich, ist das ein Beratungsanlass, den wir nicht vergütet bekommen.
Der eigentlich beim Heilpraktiker stattfinden müsste.
Weil eigentlich gab es ja meines Wissens nach keine medizinische Indikation dafür, diese Laborwerte zu erheben. Mhm. Und das wird von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht vergütet. Mhm. Und das führt natürlich meistens, weil das dann so ausführliche Laboranalysen sind, führt das auch zu relativ langen Beratungsanlässen, was natürlich für uns Ärzte dann schon auch ein bisschen frustig ist, ne? Weil man kann das nicht abrechnen. Vor allen Dingen, man kann vielleicht noch argumentieren, das kann man über die Grundpauschale irgendwie mitmachen, wenn der Patient in dem Quartal noch nicht da war. Aber in dem Fall war es jetzt eben so, die war auch schon ein paar Mal da gewesen. Und eigentlich gab es halt nie eine medizinische Indikation für dieses Labor. Und trotzdem hat es im Verlauf dazu geführt, dass weitere Kosten im Gesundheitssystem anfallen könnten.
Ja.
Das wusste sie halt dann auch nicht. Ich habe ihr das dann freundlich erklärt. Und wir haben es natürlich trotzdem auch besprochen. Ja, das ist einfach was, was wäre mir wichtig, dass Menschen das wissen. Dass es eben in der gesetzlichen Krankenversicherung tatsächlich darum geht, was ist medizinisch notwendig und nur das wird von den Krankenkassen auch bezahlt und das betrifft halt auch uns Ärzte.
Genau, ja. Ja, nee, das kann ich nachvollziehen. Also es ist ja schon in gewisser Weise, sollte beim Hausarzt lassen, wenn man ja nicht mit unnötigen Befunden zu einem Hausarzt kommen sollte, die durch einen Heilpraktiker abgenommen.
Ja, ja, ich freue mich natürlich, wenn Menschen kommen, weil man Vertrauensperson ist.
Das stimmt.
Und ich freue mich dann auch weiterzuhelfen. Nur, ja, es geht momentan so in die Richtung, dass halt viele, viele Dinge, auch so gesundheitliche Selbstoptimierung, Selbstanalysen, viele Tests kann man mittlerweile zu Hause selber machen. Und das führt häufig dann trotzdem dazu, dass die Menschen dann damit zum Hausarzt oder vielleicht auch zu irgendeinem anderen Facharzt noch gehen. Und es letztendlich nicht unbedingt nötig gewesen wäre.
Ja, das stimmt. Ja.
Was war bei dir so los? Was willst du erzählen?
Ich habe eigentlich eine Bitte an Kollegen, die vielleicht aus dem Krankenhaus zuhören. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit häufiger von unterschiedlichen Krankenhäusern und auch den großen Unikliniken die Frage, dass wenn Patienten da waren, dass dann kurzfristig im ambulanten Setting Untersuchung XY noch stattfinden soll. Das sind dann irgendwelche MRTs, Koloskopien, CTs, schlag mich tot. Und die Patientin war gerade da auf Station und wird dann entlassen. Und wie sollen das dann ambulant regeln? Das ist wahnsinnig schwierig. Also das ist wahnsinnig schwierig, so kurzfristig bestimmte Untersuchungen hinzubekommen. Da muss man diesen Hausarztvermittlungsfall machen und selbst dann kriegen wir halt MRTs trotzdem mal nur in 3 Monaten oder sowas hin. Und ich bitte, wenn irgendwelche Untersuchungen kurzfristig stattfinden sollten oder müssen, bitte das noch im Krankenhaus zu machen, weil der ambulante Sektor kriegt das eigentlich nicht hin.
Ja, wobei es ja eigentlich dann für den ambulanten Sektor gedacht wäre, ne? Wenn das irgendwie, das, weiß ich nicht, die hat eine Nierenzyste, das muss man jetzt noch abklären lassen, das kann man aber auch ambulant, weil hat ja jetzt keine Schmerzen oder so.
Stimmt.
Da kann aber man das auch verstehen, dass das nicht immer alles über die Krankenhäuser laufen kann.
Das kann ich auch verstehen, bloß ist es halt wahnsinnig schwierig. Da steht dann kurzfristig drin, da muss man erstmal wissen, was meinen die mit kurzfristig. Und das ist halt wahnsinnig schwierig, kurzfristig ein MRT oder ein CT zu bekommen im ambulanten Sektor.
Da bin ich bei dir.
Die können das ja auch teilweise, vor allem große Kliniken, die können ja dann auch ambulant der eigenen Klinik das regeln.
Ja, das machen die teilweise auch, ne?
Genau, teilweise machen die das, aber teilweise dann nicht. Und meine Bitte ist einfach, dass sie dann versuchen, das so schneller zu regeln und uns nicht da auflaufen zu lassen. Das ist so ein bisschen meine Bitte.
Ja, da kann ich auch noch kurz mich anschließen. Das erleben wir momentan auch sehr häufig, auch dass Patienten von Uniklinik oder was weiß ich, die eigentlich Facharztnachsorge bräuchten. Schwere koronare Herzerkrankung und hat mehrere Bypässe bekommen, braucht irgendwie kurzfristig einen Herzultraschall und wurde dann von der Uniklinik aber dezidiert im Entlassbericht wurde auch auf den Kardiologen hingewiesen. Der Kardiologe hat aber dem Patienten keinen Termin gegeben. Daraufhin ist der Patient zu uns gekommen. Ich kann leider kein Herz-Ultraschall machen. Und der sagte dann auch, ja, und die Uniklinik, die hat mir auch noch gesagt, ich soll jetzt noch ganz gewisse Laborwerte bestimmen lassen, was fürs hausärztliche Budget einfach überhaupt nicht machbar ist.
Genau.
Nur, der hat ja eigentlich schon den richtigen Weg gewählt. Er ist ja sogar zu seinem Kardiologen. Mhm. Und die haben den halt einfach abblitzen lassen.
Das ist halt das Problem zur Zeit in ambulanten Pflege oder Versorgung, ne?
Ja, oder die ganzen Wundversorgungen nach Operationen, die kommen ja alle zu uns.
Ja, ohne Überweisung.
Kurzfristige Wundkontrolle, die kommen alle immer ohne Termin und irgendwie muss das ja dann auch gemacht werden.
In den Orthopädie- oder Chirurgiepraxen dann irgendwie erst in 2 Wochen oder sowas und dann denke ich mir ja,
teilweise wenn überhaupt ist, es total okay, weil das finde ich auch gehört zu unserer Aufgabe.
Aber dann sollte man
es gerne. Genau, es wird nicht gut vergütet oder gar nicht teilweise. Und es ist es halt einfach, es wird mittlerweile so viel, was alles über die Hausarztpraxen dann irgendwie poststationär noch laufen soll.
Was ich nicht schlimm finde, weil ich finde, das ist auch eine Aufgabe von Hausärzten. Aber es muss realistisch bleiben und es muss vergütet werden.
Ja, und manche Dinge können wir auch einfach nicht leisten, wie zum Beispiel, wenn ein Patient aus dem Seniorenheim kommt und zurück ins Seniorenheim entlassen wird, dann kann ich da keinen Ultraschall der Niere machen, weil ich nicht mit meinem Ultraschallgerät dahin fahren kann.
Kann sich aber ein bisschen anstrengen, Alma.
Ja, das geht also, einfach nicht.
Ich finde das jetzt machbar. Ziemlich ein bisschen Effort. Ein bisschen Effort zeigen.
Ja, und ich kann auch nicht die Laborwerte kontrollieren, die erfordert sind, wenn der Patient ohne Entlassbrief aus dem Krankenhaus kommt und der Entlassbrief kommt 3 Wochen später.
Ja.
Dann kann ich da leider auch nichts machen.
Später. Ja. Und dann fragen, wie das noch nicht kontrolliert. Aber wir fangen jetzt an zu renten.
Also das sind nur so die Dinge, die einem dazu so durch den Kopf gehen.
Genau. Also eigentlich war das Ziel, die ambulante Sorge können wir gerne machen, aber es muss halt auch realistisch sein und wir wären gerne bezahlt dafür. Deshalb gerne auch Überweisungen mitgeben, wenn es möglich ist. Also Überweisungen zum Allgemeinmediziner.
Ja, genau. Jo.
Okay.
Dann sind wir mit dieser Folge auch durch, würde ich sagen. Mhm. Es war wieder schön. Ich hoffe, ihr seid alle jetzt wach durch dieses tolle Thema mit der Müdigkeit. Und bei Feedback schreibt uns gerne an dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder folgt uns auf Instagram und abonniert auch gerne unseren Podcast bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens.
Genau. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.